Liebe Menschen da draußen, ich darf euch herzlich begrüßen zu einer neuen Ausgabe von OrkiCool trifft, dem Format hier bei OrkiCool, in dem ich, Damschott, freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch einladen darf. Und heute traf das große Los des Hörens und in diesem Fall sogar des Wiederhörens meinen lieben Freund und auch beruflichen Kollegen Robin Schweiger, der gemeinsam mit seinem Mitstreiter Tom vor vielen Jahren, 2014, wenn ich es richtig nachgelesen habe, einen Spiele-Magazin-Kritik-YouTube-Twitch-Livestream-Podcast gegründet hat. Mit anderen Worten, ein Vollsortimenter. Das, was man Vollsortimenter nennt, Hooked, heißt dieses Angebot und bietet bis heute allen Interessierten Videos, Livestreams, Podcasts, Lirum Larum, alles rund um Spiele und Spielkultur. Vielleicht mit einem ganz leichten Schwerpunkt in Richtung der JRPGs, aber nicht nur das, es gibt dort eigentlich im Grunde auch alles andere und das ganz wundervoll auch immer wieder mit Gästen aufbereitet. Seit 2014, 15 herum machen die beiden das nun auch schon und gehören damit, wenn man jetzt mal die ganz großen Verlagshäuser dieser Welt rauslässt, zu den traditionsreichsten, ältesten Angeboten rund um deutschsprachige Spielekritik. So. Allein das würde ja ehrlich gesagt schon reichen, Robin regelmäßig hier einzuladen und zu fragen, na, wie läuft's? Aber jetzt kommen da noch mehrere Dinge hinzu. Robin war zuletzt und auch gleichzeitig zum ersten Mal zu Gast bei OrkiCool trifft vor 5 Jahren, mittlerweile ja sogar vor 6 Jahren, im Frühjahr 2020, in den frühesten Tagen von OrkiCool, also diesem Podcast hier, um zu berichten, wie es denn eigentlich so läuft bei Hooked. Damals war das Angebot dann schon so rund 5 Jahre alt. Wir haben mal ein Zwischenfazit gezogen und darüber gesprochen, wie ist es denn nun Crowdfunding finanziert, denn auch dort kann man das Angebot unterstützen, via Patreon und Steady, spielejournalistisch zu arbeiten. Es war ein wundervolles Gespräch. Robin erzählt auch, ob er sich eher als Unterhalter oder als Journalist sieht. Kann man heute noch wunderbar anhören. Gerade auch heute nochmal anhören, im Kontrast nämlich dann zur jetzigen Folge heute, denn heute ist das große Wiederhören nach 5 Jahren. Nach 5 Jahren jetzt also, 2026 im Januar, wo wir sind, habe ich ihn wieder eingeladen, um gemeinsam mit ihm zu sprechen, wie es denn nun seit unserem letzten Gespräch bei Hooked gelaufen ist. So, und das ist ja alleine für sich, finde ich, schon spannend genug. Jetzt geht's aber noch weiter. Das Ganze fußt dieses Gespräch hier auf einer Beobachtung, die ich getätigt habe, im Rahmen des aktuellsten Insiders von Stay Forever. Das ist ein Retro-Podcast. Die versammeln Anfang jeden Jahres, seit einiger Zeit, eine Übersicht über die deutschsprachigen Crowdfunding-Gaming-Podcasts und wie dort so der Supporter-Zählstand ist. Und dort taucht auch Hooked auf. Und mittlerweile steht Hooked von allen Angeboten auf Platz 3, allerdings mit sinkenden Abozahlen. Ich glaube, in dieser Statistik ging hervor, im Vergleich zum Vorjahr 67 Abos weniger oder sowas. Und das ist jetzt gar nicht so wenig. Und vor allem war das Grund genug für mich zu sagen, Robin, ich habe diese Zahlen studiert. Wir haben uns schon seit 5 Jahren offiziell in dem Format nicht mehr gehört. Lass uns doch mal sprechen, woran das in deiner und eurer Beobachtung liegen könnte, dass die Supporter trotz eures traditionsreichen Angebots stagnieren, womöglich sogar sinken. Langsam, aber stetig. Das ist spannend und es wird sogar noch mal spannender, wobei ich weiß nicht, ob das für euch so interessant ist, aber ich fand's toll. Wir sind außerdem befreundet und deswegen war es toll und das hört man der Folge, denke und hoffe ich auch an, einfach so auch mal wieder mit Robin zu schnacken. Es war ein ganz lockeres und gleichzeitig auch tiefgehendes Gespräch, weil wir uns eben schon gut kennen und übrigens fernab des echten Lebens, auch hier bei OrkiCool, seit den letzten 5 Jahren und unserem letzten und ersten Wiederhören, eine Menge miteinander gepodcastet haben. Es gibt einige Podcasts, die ich gemeinsam auch hier bei OrkiCool mit Robin bestritten habe. Das sind Podcasts zum Beispiel zu Assassin's Creed Mirage, über das wir eingehend gesprochen haben. Das ist alles Teil des Angebots für Steady-Supporterinnen und Supporter. Und apropos, ich möchte an dieser Stelle eine große Empfehlung aussprechen für das Angebot von Hooked. Schaut euch das mal an, ist verlinkt in der Folgenbeschreibung. Die beiden plus Gäste machen da einen ganz hervorragenden Job. So, und über genau diesen Job eben sprechen wir in dieser Folge von OrkiCool trifft. Anlass war das Zahlengewitter von Stay Forever und die tabellarische Übersicht über die Crowdfunding-Supporter, aber wir bewegen uns davon relativ bald weg, beziehungsweise nur mal kurz hin, es ging um noch so viel mehr. Ein großer und ausführlicher Blick hinter die Kulissen von Hooked, auch ein bisschen hinter die Kulissen von Okay Cool. Dazwischen, da erinnere ich mich noch sehr gut daran, durfte ich mir ein paar ganz liebe Worte anhören von Robin, da war ich ganz beschämt, wusste gar nicht, was ich sagen soll, aber ich freue mich immer noch. So, da müsst ihr jetzt auch durch. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit diesem Wiederhören zwischen Robin Schweiger und mir. Es war hochinteressant auch für mich. Ich konnte noch einmal viel dazulernen, auch wie der Laden bei Hooked so läuft, welche Gedanken die sich da so machen. Und für euch da draußen ist es hoffentlich ja auch interessant. Und damit los geht's. Wir hören rein. Schubidu. Sehr gut, wenn ich eines Tages dieses Spiel dann auch noch nachhole, melde ich mich bei dir auch nochmal. Dann kannst du es immer noch ablehnen, keine gerne. Sorge. Das ist.
Nee, mach ich. Ich werde niemals was ablehnen, wenn du mich fragst.
Na, das ist.
Egal wie sehr du es dir wünschst, vielleicht.
Das ist wertvolles Wissen. Das ist jetzt aber ein ganz edles Wissen. Wenn wir jetzt so ein MMORPG wären, wäre dieser Satz so ein, was ist denn wertvoll? Pink-Item oder was, das gerade gedroppt wurde. Und ich denke mir, holy shit, das verkaufe ich nicht. Das ist wichtig.
Genau. Und dass du dann in 2 Jahren aber in deiner Bank findest und deletest, indem du Delete eingibst, weil du sagst, warum habe ich das aufbewahrt?
Ach toll. Du, ich gucke ganz stolz auf uns und auf unsere Stimmen. Weißt du warum? Ich habe reingehört in unser erstes Aufeinandertreffen hier bei Orke Cool trifft. Ich habe mir diese Folge nochmal in Teilen zumindest angehört. Ich musste dann abbrechen, weil ich vor allem mich nicht ertragen habe. Bevor ich das erkläre, kannst du es noch zeitlich verordnen, wann du bei Orke Cool trifft zum allerersten Mal zu Gast warst?
War das allererste Mal das Gespräch über Hooked und mich oder war es über ein Spiel?
Ja, das war das allererste Mal.
Dann, ich würde sagen vielleicht so 16, 17.
Die Reihe Orke Cool trifft gibt's seit 2020 erst.
Wirklich?
Ja. Die gibt's doch gar nicht so lange.
Es ist sehr viel passiert seitdem, deswegen habe ich gedacht, das wäre länger. Na gut. Ja,
aber pass auf, trotzdem, die Richtung stimmte quasi. Wir sind trotzdem ganz am Anfang des Podcast-Formats und zwar, ich habe es hier gerade vor mir, die Folge erschien am 14. Juni 2020.
Krass. Ja. Sehr, sehr cool. Also diese 5 Jahre, das wundert mich jetzt aber auch nicht, dass die dann wie 10 auf mich wirkten.
Ich fand das ganz abgefahren, da reinzuhören. Ich löse direkt mal auf, warum ich mich nicht ertragen habe. Das ist diese 5 Jahre, das ist eine Zeit offenbar gewesen, die auch nochmal für mich persönlich jetzt meine Stimme am Mikrofon geprägt und verändert hat. Und vor allem auch Selbstbewusstsein ist das, was, glaube ich, heute dazugekommen ist, was damals gefehlt hat. Und die Folge davon ist, dass ich da jetzt reinhöre und höre meine ganz vorsichtige und sanfte Art zu reden, es hat mich wahnsinnig gemacht. Es ist krass und ich meine, es sind 5 Jahre und ich bin jetzt auch nicht mehr in so einem, so würde man meinen, formativen Alter, so mit irgendwo in den 30ern, wo man sagen würde, okay, da verändern sich nochmal großartige Dinge im Verhalten. Doch, tatsächlich, in den 5 Jahren ist viel passiert.
Das geht mir aber wirklich exakt genauso. Ich habe gerade erst darüber gesprochen. Wir machen ja bei Hooked und aber wir haben auch einen Channel mit den gleichen Leuten namens Time to 3, der auch Teil von Hooked ist, der aber schon vor Hooked kam. Damals, als man noch Let's Plays nannte und sie machte, das ist ja heute nicht mehr so richtig da und der wird auch immer noch befüttert. Und da kann ich dann halt wirklich bis zu 2000, ich glaube 12 oder 13 zurückgehen, als wir damit angefangen haben. Und die kann ich mir nicht mehr anhören. Wir haben wirklich eine sehr treue Zuschauerschaft, die dann auch sehr oft Clips postet von alten Sachen und wo ich weiß, die hören alte Sachen, die gucken alte Sachen wirklich einmal im Jahr oder einmal alle paar Jahre als Tradition. Und ich versuche das dann ab und zu, weil ich das ja auch toll finde, weil es ist ja für mich wie das erste Mal gucken. Ich habe ja sowieso schon ein schlechtes Gedächtnis. Das heißt, wenn sowas mehr als 5 Jahre her ist, habe ich original null Erinnerung daran, dass ich dabei war. Und normalerweise lache ich dann halt besonders viel, weil ich habe die Witze ja gemacht, also finde ich sie wahrscheinlich lustig. So ist es wirklich. Oftmals bin ich dann der Einzige, der lacht, aber das funktioniert dann auch heute noch gut. Aber tatsächlich habe ich dann genau die Erfahrung oftmals auch wie du, bis zu so einem gewissen Cut-Off-Point, dass ich da einfach finde, mein Gott, wie du nuschelst, wie du sprichst. Ich finde mich dann extrem, ich finde mich nicht so richtig peinlich, ich finde mich aktiv nervig. Das ist noch schlimmer, glaube ich. Ich bin jemand, der skippt dann, wenn ich rede teilweise, weil ich einfach denke, wer will denn da hören?
Ja, und es passt passt perfekt zu dieser Zeitreise, dass du gerade gesagt hast, Time to 3, auch das möchte ich an dieser Stelle mal wieder, immer wenn dieses Format in meiner Gegenwart genannt wird, muss ich davon ganz kurz nur in zwei Sätzen erzählen. Es endet in einem riesigen Lob für dich nochmal und ein Dankeschön. Also halte es aus. Und zwar folgendes, ich habe gerade nochmal nachgesehen, vor 6 Jahren, also dann quasi mehr oder weniger ein Jahr, bevor wir uns zum ersten Mal bei OKCOOL trifft, meinem damals ganz neuen Format gehört haben, war ich zu Besuch bei dir und bei euch im Studio in Berlin, wo ich da ja auch noch gewohnt habe. Und dann haben wir gemeinsam für Time to 3 aufgenommen, ein Mini-Let's Play. Wir haben das nicht beendet, aber einige Folgen aufgenommen zu dem Spiel Outer Wilds. Das ist das Ding da, wo man eine gewisse Zeit hat, um im Weltall kleine Planeten anzugucken, so ein Rätsel-Puzzle-Spiel. Und das Ding ist, warum das so präsent in meinem Kopf ist, damals, und so viel Persönliches erzähle ich jetzt mal an dieser Stelle, ging eine Beziehung zu Ende von mir, also eine Beziehungspartnerin und ich hatten uns getrennt und das war ganz schlimm. Also mir ging's, das war eine dieser Trennungen im Leben, wo man so sagt, so boah, okay, also jetzt holen wir erstmal alle gemeinsam Luft und schauen mal, wie es danach weitergeht. Und in genau dieser Trauerzeit, möchte ich fast sagen, haben wir uns getroffen für diese Aufnahmen und was hängen geblieben ist, ist, als dieses Spiel startet und man zum allerersten Mal an diesem Lagerfeuer im Spiel sitzt. Da sitzt schon so eine andere Gestalt und prägt da irgendwie so einen weißen Schrimp oder was das ist an diesem Stöckchen und dann setzt diese Musik ein und ich glaube, es fängt sogar schon im Hauptmenü an und es hat mich damals so berührt. Man hört es auch in der Aufnahme, weil da schon das Band lief und da, Robin, nochmal ein großes Dankeschön durch die Einladung und dieses gemeinsame Erlebnis hast du mir eine der Kernerinnerungen meines Erwachsenenlebens gegeben.
Das freut mich ganz, ganz doll, weil das ist ja auch ein Spiel, bei dem so eine Aufnahme, gerade bei, wenn jemand, das war zu dem damaligen Zeitpunkt bei dir ja dann nochmal extra auf jeden Fall der Fall, du warst jetzt nicht super gewohnt Let's Plays aufzunehmen. Hast du zu dem damaligen Zeitpunkt schon gelivestreamt?
Nee. Okay, also vielleicht so mal ganz schüchtern mal Overwatch gelivestreamt und dann direkt wieder aufgehört. Also auch so mit Abbruch. Auch wo ich dann merkte, ich kann nicht mehr, ich höre einfach auf. Also ganz schüchtern.
Und dadurch ist dieses Spiel halt spezifisch eines, was durchaus einen Druck aufbauen kann, weil du ja einfach da reingeworfen wirst und gesagt hast, ja, jetzt mach mal. Ja. Und dann kannst du halt das Gefühl haben, jetzt fliege ich hier 2 Stunden rum, hab nichts erreicht, hassen alle Leute es, will das niemand sehen. Deswegen freut es mich sehr, dass das dann nicht in so einer reinen Drucksituation endete. Lustigerweise, Dom, das zweite Mal diese Woche, dass ich darüber spreche, über dieses Let's Play.
Echt?
Nachdem ich da Jahre nicht drüber gesprochen habe, weil ich diese Woche mich so digital über eine Videocall mit Manu getroffen habe von Inside Moin, liebe Grüße. Toll. Einfach ein bisschen gequatscht über Gott und die Welt und was man so macht, was er so macht, ist ja ein toller Typ. Gibt's manchmal. Manchmal spricht man da noch einfach so über Dinge. Das ist etwas, was ein bisschen aus der Mode ist für mich, aber war ganz cool. Und da haben wir halt natürlich auch über alle Magazine der Welt gesprochen, darüber, wie wir endlich erfolgreicher werden können als die. Der Scheiß Dom ist so erfolgreicher als auch mittlerweile und so, ne? Also du kannst es dir vorstellen. Und da habe ich dann ich weiß gar nicht, was zuerst kam. Wir haben einfach Anekdoten rausgefeuert und die Anekdoten bestanden natürlich, wenn es bei dir ging, hauptsächlich daraus, wie das immer der Fall ist. Und das kann ich wirklich, das ist wirklich so, Dom, das sage ich nicht so. Wenn ich über dich spreche mit anderen Leuten, sage ich, du bist einer meiner Lieblingsmenschen in der Industrie.
Aber lieb.
Dass ich super wirklich, das ist sehr selten passiert in meinem Leben, aber ich war wirklich, wirklich traurig, als du weggezogen bist, weil wir uns da halt zu dem Zeitpunkt auch ab und zu dann privat getroffen hatten. Und das ist etwas, was ich selten auch jetzt mache, auf so einer einfach Freundesebene. Dass ich dann wirklich aktiv dann traurig deswegen war, da habe ich gemerkt, so, ah ja, guck mal, da habe ich richtig viel Wert drauf gelegt.
Ach, toll.
Das habe ich da auch gesagt. Und jedenfalls, zuerst wurde dann, hat von Manu oder ich erzählt, die Geschichte mit Time to 3. Und die andere Seite von Manu war die Geschichte, dass halt ihr eine Folge zu Outer Worlds aufnehmen wolltet und du das kurz vor der Aufnahme realisiert hast, Outer Wilds aufnehmen wolltet und du kurz vor der Aufnahme realisiert hast, dass es ja gar nicht um Outer Worlds geht, was du gespielt hast, was eine der besseren Anekdoten ist.
Katastrophe, war für den Auftrag, also das war nicht mal hier bei OKCOOL, sondern bei The Pod, da war er zu Gast und ich bin ja freie Mitarbeiterin im Team dort und genau, wir sollten zu Outer Wilds im Podcast halten und das war ganz krass, weil weil das ist jetzt auch schon Jahre her, aber wir saßen da im Vorgespräch quasi, die Aufnahme sollte jetzt gleich beginnen. Großer Sonntagscast ist das Format dort, wo wirklich alle Leute, die dieses Podcast-Format interessant finden, zuhören, weil es eben frei für alle erscheint, jeden Sonntag. Und der Druck ist also dementsprechend da. Und dann ging ich da meine Notizen durch und merkte, als die noch so ein paar Eckpunkte ausgetauscht haben, ne, sowas wie mit, okay, man reist in verschiedenen Planeten, habe ich mir auf meine Notizen geschaut und gedacht so, ja, okay, ja, das passt, da gibt es verschiedene Planeten. Und dann hieß es, ja, ne, wie hat euch denn eigentlich dieses Timelimit da gefallen, wenn die Welt zurückgesetzt wird? Und dann hörte man bei mir dieses Geräusch. Achtung, ich mach's mal nach, dieses eilige Notizen durchgehen, so. Zeitlimit, warte mal. Und dann ging das so weiter und dann stellte ich fest, ihr habt das falsche Spiel gespielt und ich hatte noch in den Raum gestellt die Idee, wir machen das, wir ziehen es durch, wir machen zwei Spielbesprechungen in einem, aber es wurde dann schnell gesagt, wir verlegen den Termin. Ja, das war meine Schuld, aber auch die des Spiels, ehrlich gesagt, welches auch immer, dass die so ähnlich heißen.
Es ist, das, also um mal diese ganz ausgelutschte Metapher zu nutzen, das ist aber auch der Druck, unter dem Diamanten hergestellt werden. So. Wenn du einmal mit zwei Leuten, die sich Zeit genommen haben, ja. Termine vorher ausgemacht, drei Leute zusammenfinden, ist sowieso schon schwierig. Und dann erfährt man das direkt vor der Aufnahme. Da geht, glaube ich, ja, ein bisschen die Gänsehaut, die Wirbelsäule runter, oder?
So ist das. Übrigens, Gänsehaut, das fantastische Stichwort, um wieder zurückzukommen auf diese Aufnahme von vor 5 Jahren. Es gibt noch eine Sache, die möchte ich da noch rausfiltrieren, weil ich da vorsaß und mir dachte, Wahnsinn, wie viel Zeit sich Robin Schweiger nimmt, um direkt im Einstieg einen Gag zu konstruieren und den dann auch auszuführen. Und ich weiß nicht, ob du das noch weißt, aber nee. Ich muss es hier nochmal verewigen. Man kann es ja auch nachhören, liebe Leute, aber trotzdem. Es geht um einen Prank. Es geht um einen Prank. Ich weiß nicht, erinnerst du dich schon bei dem Stichwort?
Nee,
okay, pass
gar
auf.
Nicht.
Du hast direkt zu Beginn des Gesprächs erzählt, du hast eine Idee für einen Prank und du musst jetzt davon erzählen, wie der funktioniert.
Ach so,
und
okay, gesagt, ich glaube, dann weiß ich,
man braucht dafür, ich werde es nur in Kürze wiedergeben, weil wie gesagt, der Aufbau war relativ lang, aber es war auch angemessen, weil der Prank ist auch aufwendig.
Naja.
Man braucht ein Flugzeug und einen Berg, sagtest du.
Ja, ja.
Und die Idee ist in aller Kürze, dass du von jemandem, eine geliebte Person, oder in meinem Fall war es dann das Haustier, an Bord dieses Flugzeugs schnallst und sagst, so, wir machen Fallschirmsprung, super lustig, mega geil. Und dann soll ich in dem Beispiel unten am Berg stehen da und zugucken, wie jetzt gleich mein Kater Fallschirmspringen macht. Juche, ist richtig toll. Und dann aber fliegt das Flugzeug über den Berg und der Kater ist vorher schon aus dem Flugzeug gesprungen, gerät aber außer Sichtlinie und alles soll so aussehen, als würde er jetzt gegen den Berg knallen als Abgesprungener und sterben. Und dann, jetzt kommt der Prank, wenn ich, also man muss so lange warten, bis ich völlig verzweifelt am Boden niedersinke und sage, das Leben hat keinen Sinn mehr, dann soll das Flugzeug zurückkehren mit dem winkenden Kater an Bord und mir sagen, alles ist gut. Und die Idee des Pranks, und die ist ja sehr liebenswert, war, dass man somit dann in meinem Fall, also mir, ein absolutes Glückseligkeitsgefühl verleiht, was so nie möglich gewesen wäre. Und da habe ich mir gedacht, auch jetzt nochmal im Nachhören, Wahnsinn. Also, wirklich, wie soll man auf sowas unmöglich, auf sowas vorzubereiten, der Knaller.
Also man hört an meinem Gegacker, ich habe nicht gelogen, ich finde meine eigenen Geschichten und Gags immer noch am lustigsten. aber das, also ich bin so, das ist wirklich gerade... Das ist das Finale, glaube ich, meiner persönlichen Serie der letzten Season einfach, weil dass eine andere Person jetzt schon die Mutter hinterm Berg-Theorie, wie sie in diesem Hause bekannt ist, jetzt zu mir nochmal entgegenwirft und sie in das Gespräch einbringt, anstatt dass ich das immer machen muss, das finde ich großartig, weil das ist eine der Dinge, die alle Leute nervt, wenn ich sie erzähle, weil die so bescheuert ist. Meiner Meinung nach ist das eine interessante philosophische Frage verpackt in einer extrem lustigen, dummen Situation. Nämlich, ist das Leid es wert, dafür ein extremes Glückgefühl zu erfahren? Und ich erlebe immer wieder, wenn ich Sachen verliere und sie dann finde, zum Beispiel, erlebe ich persönlich immer wieder, dass ich mir denke, ich fühle mich jetzt gerade besser, als bevor ich es verloren habe.
Ja.
Weil ich es jetzt habe, aber ich dachte, ich habe es nicht mehr. Und die Stunde, zwei Stunden, Tage, was auch immer, waren richtig scheiße. Aber jetzt fühle ich mich besser als vorher. Und das ist einfach das, was damit transportiert werden soll. Ich kann aber nicht ertragen, irgendetwas zu sagen und zu verpacken und zu erzählen, wenn es nicht irgendwie als Gag formatiert ist, sage ich einfach mal, weil irgendwie, warum reden, wenn es nicht lustig ist irgendwie? Das ist schon so ein bisschen in mir drin. Ich glaube, deswegen wird dann die, also normalerweise, also nicht normalerweise, aber oftmals ist es dann die Mutter hinterm Berg Geschichte und anpassbar zu beliebiges Lebewesen, das dir sehr nahe steht, hinterm Berg Geschichte, ja.
Auf eine Weise passte das auch damals dann, wenn ich so zurückblicke, richtig gut zum Rest des Gesprächs. War ein ganz großes Thema damals eben vor 5 Jahren, war unter anderem die Frage, wo du dich auf diesem Spektrum von Unterhalter bis Spielejournalist eigentlich einordnen würdest. Und anhand davon haben wir auch viel gesprochen über die Gründungsgeschichte von Hook, die ersten Jahre und wie es euch bis dahin so ergangen ist. Und jetzt würde ich das einfach mal als Sprungbrettchen nutzen, um dich mal zu fragen. Ist jetzt eine Riesenfrage, aber ist auch gewollt so, dann kannst du in jede Richtung quasi losrennen, wie du möchtest. Was hat sich denn, was dir zuerst einfällt, in den letzten 5 Jahren maßgeblich oder auch im Kleinen, aber spürbar bei Hooked verändert?
So viel. Natürlich, also wenn wir es auf ein Jahr, habe ich richtig verstanden, oder? Ein Jahr?
Die letzten 5 Jahre tatsächlich.
Also 5 Jahre, Entschuldigung. Ja. Also die letzten 5 Jahre hat sich fast alles verändert, krass, außer dass das Projekt in seiner Ausrichtung immer noch genauso existiert. Es hat sich also nichts an dem Projekt selber geändert, aber so ziemlich alles daran, wie wir es machen. Weil als wir gesprochen haben miteinander, war es noch so, wenn das, obwohl das wird dann ja während, ja klar, im Juni war ja während Covid, also da war es dann schon anders, aber bevor die Lockdowns auch so losging, war es halt so, dass wir in der Regel voll im Büro waren. Ne? Wir haben ja ein kleines Studio mit einem kleinen Büro, 2 Zimmer und da haben wir ganz normal, wie viele arbeitende Menschen, 5 Tage in der Woche verbracht. Und dort geschrieben, gedreht und so weiter und so fort. Und das ging da natürlich dann erstmal kurzzeitig zu Ende, weil man zu Hause blieb, um zu arbeiten. Dadurch haben sich dann aber Strukturen ergeben, die das Homeoffice ermöglicht haben. Und in dieser Zeit ist bei mir privat einfach sehr, sehr viel passiert, was unmittelbar nicht so viel mit Hook zu tun hat, was aber extremen Einfluss auf die Arbeitsweise von meinem Kollegen Tom, mit dem ich Hook leite, führe, gegründet habe und immer noch mache, und mir verändert hat, weil ich so um die 2021 rum extrem unglücklich wurde mit meiner allgemeinen Lebenssituation, ohne dass das einen super konkreten Anlass hatte. Am ehesten das halt, ne, und das wird jetzt ein bisschen heavy und deep, ich hoffe, das ist okay, ja, aber ne, ich bin jetzt zu diesem Zeitpunkt dieser Aufnahme, bin ich 34,5, ich werde dieses Jahr 35, das heißt, zu diesem Zeitpunkt habe ich gerade an der 30 gekratzt und das ist ein Alter, wo Leute in deiner Umgebung älter werden, Familie wird älter, die Strukturen, die du als Kind und als Jugendlicher als selbstverständlich erlebst, weichen immer mehr auf, verändern sich, du möchtest vielleicht auch mehr Verantwortung übernehmen, musst es gelegentlich auch einfach. Und das alles hat bei mir dazu geführt, dass ich das Gefühl hatte, ich bin jetzt super alt. Ich habe so eine Firma, die aber auch jederzeit abbrennen kann und dann bin ich auf der Straße und ich habe nichts erreicht und privat bin ich nicht da, wo ich sein will und arbeitsmäßig habe ich gar keine negativen Gefühle gehabt, aber wie man das kennt, das ist ja ein Schneeball, der immer größer wird, man katastrophisiert ja endlos, das heißt, es hat ganz viel Gedanken zur Arbeit bei mir ausgelöst, die nichts mit der Arbeit selbst zu tun hatten, was ich rückblickend darauf weiß, weil ich ja dann Veränderungen vor allen Dingen in der Arbeitsweise und privater Natur gemacht habe, die dann auch die ganzen Sorgen und Ängste und Befürchtungen rund um Hooked ja aufgelöst haben, sodass klar war, okay, das war jetzt gar nicht Hooked selbst, ich muss gar nicht die Industrie wechseln, das ist schon okay so. Das war einfach, ne, dieses alle werden älter, ich bin noch nicht da, wo ich bin, müsste ich vielleicht eigentlich 12 Kinder bereits haben, sollten meine ersten beiden Hunde bereits verstorben und die nächste Generation Hunde von mir hochgezogen werden, sowas, hätte ich nicht schon 7 Bäume pflanzen müssen, so eine vorgezogene Midlife-Crisis einfach.
Weißt du noch, als damals, als du dann wohl zu Tom gegangen bist, ne, dein Mitstreiter bei Hooked, was du da eben so gesagt hast, was du dir wünschst, was man verändern sollte, da war es mehr so ein, okay Tom, wir machen das jetzt schon so lange, ich spüre, wir müssen was ändern oder ich will was ändern, was machen wir? Wie lief das so ab?
Also ich habe da sehr, sehr, und das muss ich mal wirklich ganz doll auch betonen, wir beide sagen das auch zueinander, wir sind sehr, also wir arbeiten ja jetzt seit, wenn man Giga inkludiert, was man sollte, weil wir da jeden Tag gearbeitet haben, seit 2011 miteinander.
Wahnsinn.
Das sind jetzt 15 Jahre. Das heißt, wir kennen uns sehr, 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 sehr gut. Und deswegen ist es da sehr wichtig, dass du halt sehr offen miteinander kommunizierst. Und darin, da sind wir auch echt gut mittlerweile, oder waren wir eigentlich schon immer ganz gut drin und wurden wir nur besser drin. Das heißt, der Tom musste, ich habe von Tom musste erstmal unmittelbar sich bei sich nichts verändern, weil es ja mein Ding war. Mhm. Die Sache ist, wenn du eine Firma hast mit zwei Leuten, wenn der eine Sachen verändern möchte bei sich, ändern sich dadurch unweigerlich auch Sachen für die andere Person. Was ganz Unmittelbares, woran man das festmachen kann, ist zum Beispiel der Podcast. Wir machen ja einen wöchentlichen Podcast mit Hooked FM, jeden Montag bis letztes Jahr. Und letztes Jahr haben wir da die Veröffentlichung auf den Donnerstag stattdessen gelegt. Nichtsdestotrotz ein wöchentlicher Podcast, der dann jetzt seit 12 Jahren läuft. Und klassischerweise haben wir uns da halt immer für im Büro getroffen. Und normalerweise sowieso, weil wir waren ja eh immer im Büro. Dann, als Covid war, haben wir das dann von zu Hause aus gemacht. Und als ich dann umgezogen bin innerhalb von Berlins, kurz nach Covid? Ja, es war kurz nach Covid. Es war 2022, glaube ich. Da bin ich umgezogen, weil ich so ein bisschen mit meiner Partnerin rausgentrifiziert wurde aus Friedrichshain. Wir brauchten eine größere Wohnung, konnten uns die aber nicht leisten in Friedrichshain. Deswegen sind wir nach Tempelhof gezogen, wodurch dann mein Anfahrtsweg von 2 Minuten Fußweg, weil ich auf der gleichen Straße des Büros wohnte, zu, ja, so 55 Minuten bis 1 Stunde 10 Anfahrt sich verändert hat.
Übrigens ein Umzug in ein Gebäude, kann ich jetzt sagen, mit dem größten Treppenhaus, das ich jemals gesehen habe und einem Aufzug, der während des Umzugs, bei dem ich ja mitgeholfen habe, vorübergehend nicht mehr mitmachen wollte. War ein schlimmer Tag.
War ein schlimmer Tag, bei dem alle so danach gesagt haben, so, wir machen aber nie wieder jetzt selber Umzüge, oder? Ich glaube, Mats Leubner, werden ihn kennen, entweder von Hooked, von Time to Drei, von seinem eigenen Kanal Mats mittendrin oder vielleicht auch von Ratsherrn, was ich mit ihm mache als Podcast. Er hat wirklich auch gesagt, so, ich mach das nie wieder. So, wir sind jetzt alle knapp oder über 30. Wir bezahlen jetzt Umzugsunternehmen dafür. Wir sind nicht mehr, wir machen das so nicht mehr. Und ich habe gesagt, Mats, du hast völlig recht. Sehr gut. Und ja, also hat sich dann durch den Umzug ergeben, dass diese Anfahrt extrem viel mehr wurde. Und früher war das für mich alles kein Problem. Ja. Und auch beim Umzug habe ich gesagt, ja, das ist dann so die Grenze. Mehr würde ich eigentlich nicht. Eigentlich hatte ich gesagt, die Grenze so 45 Minuten wurde dann mehr durch das Umsteigen. Und ich habe dann aber über die Monate und auch Jahre, die wir das so gemacht haben, gemerkt, ich werde richtig unglücklich, wenn ich mit der Stadt interagiere. Und das ist jetzt in dem Fall Berlin gewesen, hat aber nichts mit Berlin zu tun. Das könnte jede andere Großstadt der Welt sein. Alleine das U-Bahn-Fahren, es sind überall Leute, es ist laut, jemand spricht dich an, irgendwo ist hört jemand laut Musik über einen Lautsprecher, irgendwo ist ein Betrunkener, irgendwo riecht jemand komisch. Einfach so alltägliche Sachen, die einfach sind in der Stadt, die für mich 10 Jahre lang eine Selbstverständlichkeit waren, die ich jetzt nicht immer großartig fand, aber die mich auch nicht aktiv groß gestört haben, die haben mir den kompletten Tag kaputt gemacht. Mhm. So, dass ich wirklich einmal auch unten an der U-Bahn stand, auf dem Weg ins Büro war es, glaube ich, und ich stand in der U-Bahn und habe auf die Bahn gewartet und die ist ausgefallen. Das heißt, ich musste dann stattdessen irgendwie 8 Minuten warten, was nicht viel ist. Und ich saß da unten 4 Minuten oder stand da unten 4 Minuten und dieses Dasein hat mich so gestresst, hat mich so angefasst, dass ich nach Hause gegangen bin wieder. Ich habe umgedreht, bin nach Hause gegangen, habe so gesagt, ich kann da nicht rein, ich kann da nicht sein. Das hat da dazu geführt, es ist immer noch die Beantwortung der Frage, auch wenn man das bei diesem ewigen Monolog nicht glauben mag, das hat dann dazu geführt, dass ich irgendwann vor einer Podcastaufnahme oder nach einer Podcastaufnahme im Studio zu Tom gesagt habe, ich würde das sehr gerne auch auf Homeoffice von zu Hause aus ummünzen, weil das ganz, ganz doll an meiner Lebensqualität kratzt. Das ist auch etwas, wo wir gerade schon privat sind, ich bin jemand, ich weine bei allem immer sofort, weil, das habe ich von meiner Mama geerbt, weinen hat bei mir nichts inhärent mit Traurigkeit zu tun, sondern nur mit Emotion irgendeiner Art. Ich kann glücklich, traurig, wütend, gerade bei wütend ist es sehr nervig, irgendwas sein. Ich kann einen guten Film gucken und einfach sagen und finden, boah, ist der toll, und dann kommen mir Tränen, einfach nur, weil die Kunst so überragend ist. Ich habe bei einem Nine Inch Nails Konzert letztes Jahr wirklich, ich sah aus, als ob meine ganze Familie getötet worden wäre. Kein Scherz, ich hatte aufgequollene Augen, weil ich das so gut fand, dass es einfach fließt und ich das gar nicht gemerkt habe. So, das heißt, wenn ich emotional bin, kommen mir die Tränen. Ich bin ja nicht am so, aber es ist einfach da und geht auch bei mir nicht anders. Das heißt, es sind dann immer solche Situationen, wo ich dann sowas erzähle, wo es dann immer sofort hochemotional wirkt bei mir, auch wenn es gar nicht so wild ist wegen diesen Tränen. Und das war so ein Gespräch, wo ich halt gesagt habe, ich glaube, das geht so nicht mehr, oder ich glaube zumindest, das ist ein Ansatzpunkt, um das zu verändern. Und so haben wir dann den Podcast zum Beispiel auf eine Heimaufnahme, eben eine Remote-Aufnahme umgemünzt, obwohl auch bei Tom, und das ist auch in der Community, wird das regelmäßig gesagt, was ich absolut verstehen kann, eindeutig favorisiert würde, das in Persona zu machen, weil die Gesprächsdynamik einfach eine andere ist. Und das ist so ein Beispiel von, bei ihm selbst sollte sich da jetzt eigentlich nichts verändern, dadurch, dass ich was habe, aber ganz selbstverständlich verändert sich in seinem Tagesablauf etwas, weil ich eine Veränderung habe. Und wenn das schon eine große Veränderung sein kann, dann ist natürlich eine Änderung, die dann darauf hinaus lief von, ich möchte aus Berlin wegziehen, was jetzt ja auch passiert ist, kann man sich dann denken, dass das dann nochmal ein wesentlich größerer Einschnitt in den Arbeitsalltag ist.
Ihr habt ja damals auch viel, viel, viel und regelmäßig im Studio auch an Videos aufgenommen, so vor Greenscreen oder auch so einfach mit der Kamera auf was gefilmt. War das in dieser Zeit dann auch, dass ihr euch für diese Formate dann gedacht habt, okay, dafür kommst du dann ins Büro?
Ja,
oder
genau.
Okay, ja.
Es war im Grunde so, der feste Bürotag, also der Tom war oft im Büro, ja. Das variiert zwar eben ein bisschen, weil er auch dann mal umziehen musste, und ich möchte auch nicht für ihn reden, aber er ist dann öfter im Büro noch gewesen, weil er auch gerne da war. Ich dann eigentlich nur noch, wenn es einen konkreten Grund gab, das heißt Livestreams, die jeden Donnerstag passierten, da war es ein festes Ding, dass ich da im Büro bin, und halt sonstige Aufnahmen, die anfallen. Und das hat sich jetzt dann halt dazu entwickelt. Ich habe jetzt neben mir einen großen Greenscreen hier in meinem Keller stehen, wo ich jetzt wohne, und bin gerade dabei, mir halt ein eigenes Setup zu bauen, das dann so ein bisschen das imitiert, mit der Technik aus dem Büro, damit das so ähnlich aussieht.
Ja. Du hast jetzt auf die Frage, was sich in den letzten 5 Jahren bei Hooked verändert hat aus deiner Perspektive, eigentlich ausschließlich und spannenderweise über den Workflow gesprochen. Also wie ihr zusammenarbeitet, wie das Ganze strukturiert und organisiert ist. Was mich mal brennend interessieren würde, ob im Zuge dieses, okay, ich denke da jetzt nochmal alles durch und stelle das auch irgendwie neu für mich auf frische Beine, sich auch inhaltlich für dich Dinge verändert haben. Also, dass plötzlich Formate für dich wichtiger wurden, dass du andere Dinge von dir gestoßen hast. Geht das auch so weit?
Eigentlich nicht tatsächlich. Also das ist so ein bisschen das Fazit, was ich so kurz angerissen habe, dass halt die Erkenntnis war, das Problem ist nicht das, was ich da mache und was wir da machen. Und tatsächlich haben sich natürlich hat sich Hooked ganz natürlich auch verändert seit 2014, das ist ganz klar. Aber diese grundsätzliche Idee und Ausrichtung und was man damit machen möchte, das finden wir beide tatsächlich immer noch genauso gut, wie wir das 2014 scheinbar fanden. Und haben da deswegen keine jetzt ganz grobe Neuausrichtung hier getätigt oder gesagt, jetzt machen wir viel mehr das oder jetzt machen wir viel mehr das. Das war halt eine schöne Erkenntnis tatsächlich am Ende, dass auch nach 12 Jahren und wirklich einer extremen Veränderung auch des persönlichen Lebens und wie ich persönlich einfach auch bin, meine Interessen haben sich extrem verändert, was ich hobbymäßig mache, hat sich verändert, wie ich mich persönlich und privat gebe, hat sich sehr verändert. Dass das so zwischen allem so ein bisschen geblieben ist und das überstanden hat, ist für mich ein sehr gutes Zeichen von, okay, das ist etwas, was sich wahrscheinlich auch weiterhin so tragen wird. Auf einer persönlichen Ebene von, man hat das Interesse, man hat die Lust, weil es ist jetzt ja kein Job, mit dem man, es kommt drauf an, mit welchen Leuten du sprichst aus der Industrie. Bei dir als jemand, der bei sämtlichen erfolgreichsten Podcast-Formaten Deutschlands unterwegs ist und sicherlich Millionen verdient jeden Monat, Dom, möchte ich nicht für dich sprechen. Ja. Aber ich werde jetzt nicht reich mit dem Job. Ja. Das heißt, es ist ein Job, der mich glücklich machen muss. Ja. Und das war eine bewusste Entscheidung vor vielen, vielen Jahren. Und das ist es, das macht's immer noch. Und das ist dann das Wichtige.
Das finde ich ist ganz schön, denn eine Sache, die ich auch aus unserem Gespräch vor 5 Jahren mir rausnotiert hat, jetzt in der Vorbereitung auf dieses Gespräch ist folgendes Zitat von dir. Und zwar sagst du da, wie gesagt, im Juni 2020, ich weiß nicht, wie es in 10 Jahren aussieht, aber jetzt gerade ist das mein Traumjob. Und das ist ja richtig schön zu hören, dass zumindest auf der Hälfte dieser Zeit, also nach 5 Jahren jetzt von diesen 10, du das immer noch sagst.
Ja, total. Es ist auf jeden Fall immer noch so, ich habe zusätzliche Interessen gewonnen. Was ich immer mal auch erwähne, ist so, ne, ich habe das Gefühl in mir, ich hab bei vielen Sachen das Gefühl, dass ich das könnte ohne Grundlage, sollte ich sagen. Zu großes Selbstvertrauen ist eine meiner Kerncharaktereigenschaften. Sehr gut. Es wird ja immer, ich weiß nicht, ob ich 2020 schon gesprochen habe, aber das ist etwas, was sich, glaube ich, auch in den letzten 5 bis 8 Jahren entwickelt hat. Dass ja alle Leute immer von Imposter-Syndrom reden. Und das sehr relatable für alle ist, bei mir ist es einfach das Gegenteil. Ja. Wenn ich meine Sachen anhöre, die jetzt nicht 12 oder 14 Jahre her sind, sondern vielleicht eher 2, 3, denke ich mir, mein Gott, ist das gut. Ja. Und wenn ich Sachen überlege, was ich machen könnte und die ich nicht mache, denke ich, das könnte ich sehr gut. Ja. Meistens.
Da können wir uns die Hand geben, das ist wirklich in dem Fall mal eine vorteilhafte Eigenschaft. Ich meine, das heißt nicht, dass man keine Fehler macht, im Gegenteil, vielleicht sogar noch mehr. Gegenteil, aber die Schönheit ist ja, man sieht das ganz lange nicht, dass das ein Fehler war. Ich habe lustigerweise jetzt wirklich, nur weil es in diesem Moment passt, heute ist ein Montag und heute erschien die erste Ausgabe eines neuen Formats, das ich mir ausgedacht habe, als Ergänzung des Gratis-Angebots hier bei Okay Cool. Mhm. Und dieses Format hatte als Konzept, dass das Blick in die Spielewoche rein, stellt neue Releases der Woche vor, so alles kurz, knackig und ein bisschen müde. Und dann habe ich ganz schnell eine Idee für den Namen des Formats gehabt und ich irgendwas aus mir, also irgend sowas wie so eine Instanz neben mir wusste, sagte mir auch, das ist kein guter Name, der ist nicht eindeutig, der ist seltsam, der hat einen komischen Humor vielleicht sogar, das versteht niemand. Und ich habe diese Stimme gehört und ehrlich gesagt sogar aus meinem Umfeld wurde mir das gespiegelt mit den Leuten, worüber ich da gesprochen habe, und trotzdem saß ich hier und sagte, das ist die genialste Idee der Welt und ihr seht diese geniale Idee einfach noch nicht. Glaubt mir doch einfach. Und jetzt heißt dieses Format genauso, wie ich es mir gewünscht habe, Okay Müd.
Und es ist doch wirklich so, oftmals hat man doch Ideen, die besser sind, als die Allgemeinheit sie wertschätzen kann. Und wenn das dann den persönlichen Humor so sehr anspricht, dass die Leute, die den Humor halt nicht haben, die weniger lustig sind als man selber, es nicht lustig findet. Ich meine, das ist irgendwie ein Beweis der Qualität. Es tut mir, ich weiß, vieles davon macht einen sehr unsympathisch. Und ich weiß das. Und die richtige Taktik wäre, das dich anzusprechen. Aber zu großes Selbstvertrauen sorgt irgendwie auch für einen Fehlen von Charme, glaube ich. Und deswegen denke ich mir dann da auch so, ja nee, ich finde, das ist eine wertvolle Eigenschaft, die auch zu haben, weil was ich ehrlich gesagt deutlich einfach schlechter für einen selbst, aber für alles, was man so macht, finde, ist ja das Gefühl, dass es alles nie reicht und alles ist nicht gut genug und das ist nicht toll und ich lese einen schlechten Kommentar und der macht dann alles kacke. Das ist ja was rein Negatives für die eigene Lebenserfahrung. Ja. Wenn dann mein überbordendes Selbstbewusstsein oder bei dir das Beispiel von, das mag jetzt vielleicht nicht der beste Name der Welt sein, aber ich glaube, das ist der beste Name der Welt, das macht einen ja glücklich. Ja. Und das ist doch alles, das ist doch der Sinn hinter allem, was wir tun.
Ja, das ist es. Es soll ja auch Spaß machen. Und wenn ich da jetzt einen ideal performenden Titel gewählt hätte, weiß ich schon ganz genau, die Lust an diesem Format zu arbeiten, sehr schnell gegen null gesunken. So aber, ich habe schon in dieser ersten Moderation selbst lachen müssen, als ich den Namen genannt habe, zum ersten Mal, weil ich schon wusste, es ist auch ein bisschen Quatsch. Aber es ist Quatsch, der Spaß macht und deswegen ist er genial.
Buchstabier das mal kurz für mich.
Ja, sehr gerne. Also OK, also oh Gott, wie spreche ich denn? OK, so also ne, die ersten beiden Buchstaben von okay, cool. Und dann statt cool, müd, M-Ü-D.
Ach, so wird okay geschrieben.
Ja, ich weiß, es ist ein langer Montag. Ich kämpfe mich doch auch nur durch.
Jetzt habe ich aber nicht zugehört, weil ich mich zu sehr beörmelt habe. Also, du erklärst das, wie man okay buchstabiert, Entschuldigung.
Also, O-K, neues Wort, M-Ü-D.
Okay, müde.
Okay, müde. Die Folge erscheint doch immer um 5 Uhr morgens, weil da dachte ich mir, da sind alle müde. Das ist ja genial.
Ja. Okay. Also ich finde das auch gut. Ich kann nicht behaupten, dass ich das sofort verstanden habe, aber das ist nicht der Punkt und ja, das ist mir egal. Ich glaube, deswegen finde ich es nur noch besser, weil ich diese Position so sehr nachvollziehen kann, dass man irgendwas macht und das Beste ist, was man je gemacht hat und keiner versteht's.
Ja. Aber das ist eine schöne Brücke. Keiner versteht's. Wir haben festgehalten jetzt, also Gott sei Dank übrigens, dass du nach wie vor und weiterhin sehr gerne diese Arbeit machst, die du verrichtest und damit auch sehr gut fährst. Jetzt gibt's ja aber noch eine andere Seite von dieser Arbeit, nämlich die Art und Weise, wie die Menschen da draußen das Angebot annehmen bzw. ablehnen. Und da kommen wir zu dem Anlass, warum ich dich überhaupt sprechen wollte bzw. einladen wollte. Ich bin nämlich gestolpert. Ah, das ist eigentlich Quatsch. Ich wusste, die wird erscheinen und habe drauf gewartet. Und zwar spreche ich von der Statistik der Auswertung von Stay Forever, diesem Retro-Podcast. Die machen das mittlerweile schon seit einigen Jahren, dreien Jahren oder vier Jahren sogar schon, wo sie am Ende bzw. am Anfang eines neuen Jahres zurückblicken auf die letzten 12 Monate und eine Tabelle anfertigen und dort alle Crowdfunding-finanzierten, also via Steady und Patreon finanzierten Gaming-Podcasts des deutschsprachigen Raums auflisten und dort dann verschiedene Werte anbieten, die man öffentlich einlesen kann. Also angefangen von der Anzahl der Unterstützenden zum Zeitpunkt dieser Auswertung dann zum Ende des Jahres, bis hin aber auch zu einer Übersicht, wie diese Podcasts im Vergleich zum Vorjahr abgeschnitten haben. Und in der Übersicht von diesen Abo-Ständen steht Hooked an einem phänomenalen Platz 3 hinter diesen riesen Marktherrschern Stay Forever eben selbst und The Pot. Und aber in einer anderen Statistik taucht Hooked ebenfalls auf, allerdings ganz unten, und zwar bei den Gewinnen und Verlusten. In dieser Übersicht, die da ermittelt wurde, steht Hooked ganz unten bei den Gewinnen quasi oder ganz oben bei den Verlusten, und zwar mit minus 61 Abos im Vergleich zum Vorjahr. Und da wollte ich im Vorfeld...
Ach du Scheiße.
Ja, ach sehr gut. Das beantwortet schon
eine... Was sagst du mir denn da? Nein, das
ist Spaß. Ach so, okay, dann nicht. Dann stell ich die Frage trotzdem.
Also ich muss gehen.
Das ist nämlich schon direkt die erste Frage. Ich habe schon offengelegt, ich wusste, diese Auswertung kommt. Ich bin da immer ganz neugierig drauf. Ich finde sowas hochspannend und interessant, auch wenn Podcasts so von hinter ihren Kulissen berichten. Ich habe das immer im Blick. Jetzt ist erstmal die Frage an dich. Wie präsent sind dir überhaupt diese Zahlen? Es gibt ja Kolleginnen und Kollegen von uns, die machen ihre Podcasts und die gucken halt vielleicht einmal alle 2 Monate so wirklich, wie sich das entwickelt. Wo bist du denn da? So wie bekannt sind dir diese Zahlen?
Nicht. Das kann ich ganz einfach, als sie sind mir nicht bekannt, beantworten, auch nicht alle 2 Monate. Ich gucke da gar nicht drauf, wirklich. Ich habe dann davon erfahren, weil das so, ich wurde von irgendjemandem darauf angesprochen und habe dann gesagt so, ah ja, das gibt's. Und dann hast auch ja ein paar Tage später auch du mich dann nochmal darauf angesprochen, im Zuge der Vorbereitung auf diesen Podcast, weil das ja auch ein bisschen als Aufhänger oder als ein Thema dienen kann. Ich finde erstmal immer wieder crazy zu sehen, dass man halt, wie du sagst, auf der 3 ist, auch wenn man, also so ein Ranking wird dann irgendwie sehr fehlleitend, wenn es so eklatante Unterschiede gibt zwischen den Leuten. Also im Grunde gibt es ja ein Ranking Stay Forever und The Pod und dann alle anderen, weil einer dieser beiden Podcasts wird wortwörtlich, ich glaube, was ist es, doppelt so viele wie alle anderen zusammen auf diesem Ranking hat oder so.
Ja, Platz 1, um es vielleicht kurz den Leuten, die es nicht vor Augen haben, nur kurz zu sagen, Stay Forever steht da jetzt aktuell auf Platz 1, was die Anzahl der Unterstützer angeht, mit 8.353 Unterstützerinnen und Unterstützern, während dann quasi Platz 3 Hooked 1.164 hat. Also das ist quasi der Sprung und dann sortiert sich das nach unten ein, unterhalb von 1.000.
Glaubst du, dass das der Grund ist, warum sie das immer auch so öffentlich machen? Glaubst du, einer der Gründe ist, dass sie halt super fucking erfolgreich und die erfolgreichsten ja mit sogar an The Pod vorbeigezogen sind mittlerweile? Ich glaube, das war vorher nicht so, aber wirklich wissen tue ich es nicht. Ich habe es einfach behauptet. Glaubst du, wenn die jetzt auf Platz 6 wären mit irgendwie, weiß ich nicht, 800 oder 700, ich weiß nicht, welcher Reichweite wir uns da befinden, glaubst du, dann würden die das auch machen? Oder ist es schon so, dass dann Gunnar sagt so, ach guck mal, wir werten mal alles aus und sind überall auf der 1, ist ja ganz geil, dann lass uns doch mal direkt alle geheimen Geschäftsgeheimnisse der anderen Podcasts direkt mitveröffentlichen und das so ein bisschen als Entschuldigung, ist ernst, so ein bisschen als als Extra-Runde, weißt du, so als Siegerehrungsrunde drehen.
Es ist auf jeden Fall in ihrer jetzigen Position, in der sie sich befinden, eine super kluge Werbemaßnahme, ob sie wollen oder nicht. Ich glaube, es ist schon auch mitgedacht so ein bisschen. Ich glaube, das interessiert sie auch so, wie ich sie jetzt als Menschen kennengelernt habe, diese Auswertung, ne, und einfach der Blick, wie sich dieses Feld, dieses Geschäftsfeld womöglich auch entwickelt. Aber in ihrer jetzigen Form ist es auf jeden Fall auch eine Form von Werbung, wie gesagt, ob bewusst oder unbewusst, weil wir ja jetzt jetzt zum Beispiel auch schon wieder darüber gesprochen haben und ja auch als Referenz Platz 1 eben Stay Forever nennen. Und dann gibt es ja diese psychologische Wirkweise, dass man, wenn man ein Angebot sucht, zum Beispiel Gaming-Podcast, immer zuerst nach denen schaut, die besten Bewertungen haben oder ohnehin schon groß sind. Das sieht man ja auch, wenn man Dinge kauft, irgendwie auf Amazon oder irgendwo anders. Man guckt zuallererst nach den meistgekauften Dingen und denkt sich, naja, wenn alle das kaufen, dann wird dieser Staubsauger ja wohl ordentlich sein, sonst würden ja den Leute den nicht kaufen. Und dadurch, vielleicht erhofft man sich diesen Effekt, dass Leute denken, ja okay, das scheint einen Grund zu geben, dass die auf Platz 1 sind, ich höre mir das auch mal an. Ich glaube nicht, dass das der Grund ist, warum sie das machen, aber es ist ein Nebeneffekt, den man ja gerne mitnimmt und da ist wahrscheinlich auch nichts Schlechtes dran.
Nee, also mir gibt es die Möglichkeit, dass ich diese Zahlen für mich habe, ohne sie sammeln zu müssen, was ja sehr praktisch ist, genau, weil ich das nicht machen würde. Außer es ist gerade dringend nötig. Immer wenn irgendwann mal, was bei uns ja jetzt nicht so häufig passiert, aber wenn man mal Zahlen, Analytics oder so rausgeben muss, wegen mit irgendeinem Werbepartner oder manchmal ist es auch bei Anfragen von Kritiken, Review-Mustern oder Event-Sachen oder so nötig, bin ich immer so, oh fuck, wie geht das nochmal?
Ja.
Wo kriege ich die nochmal alle zusammen? Das heißt, ich bin dafür jedes bisschen Arbeit, das mir abgenommen wird, dankbar. Ich glaube, es kommt rüber, aber ich will betonen, es gibt da natürlich überhaupt keinen bösen Gedanken.
Nee, das ist ja klar.
Ich finde, es ist nur eine lustige Sache, dann einfach mal zu überlegen. Machen die das einfach, um alle anderen fertig zu machen? Oder also ist das so eine bösartige Sache, die getarnt ist als BWL-Aufgabe,
was
dann ja ein bisschen doppelt bösartig auch wäre, aber es wäre cool, wenn es das wäre.
Ja.
Um mal ernst darauf zu antworten, dass wir da auf der 3 sind, in allgemein, und zwar noch, du wirst ja dieses Jahr an uns vorbeiziehen, sehr verdient, also nicht, dass du das nicht verdient im Sinne von, ich finde, du bist viel besser als wir, das sollte man von seiner eigenen Arbeit nicht denken, aber sehr, sehr verdient nichtsdestotrotz, weil du ja wirklich eine unglaubliche Arbeit leistest in den, eigentlich schon immer und dir da ja wirklich, auf eine einzigartige Art und Weise, die ich mit keinem anderen Magazin, glaube ich, vergleichen kann, einen kontinuierlichen Support aufgebaut hast, der kontinuierlich auf eine Art und Weise wächst, wie ich das sonst nicht kenne, weil was ich sonst kenne ist, es gibt Leute, die nehmen quasi ihr Publikum mit und können mit dem großen Publikum im besten Falle dann halt wachsen. Mhm. Ne, das ist dann Tom und ich gehen von Giga oder halt Stay Forever und The Pod von der GameStar. Das startet schon bei so einer Baseline. Oder man ist wirklich deutlich weniger weiter unten und hat dann aber auch so eine Ceiling, durch die man nur schwer durchkommt. Und bei dir ist es halt eine Situation, mit okay, cool, jetzt konkret, aber ich inkludiere da auch deine Arbeit vorher mit Arkeo Gaming und so weiter und so fort, dass du ja wirklich auch weit unten angefangen hast mit mein Start ist oder wie groß ist mein Zielpublikum beim Start und wo lande ich jetzt? Und das ist so organisch und so kontinuierlich und so stetig und nicht dieses eine Klick, jetzt warst du bei diesem einen Magazin, natürlich hilft dir sehr, dass du bei den größten Magazinen Deutschlands immer ein Thema bist, aber das ist ja nicht von Anfang an der Fall gewesen. Das ist ja jetzt nicht eine neue Sache, aber im Vergleich zu deiner Gesamtkarriere eine neue Sache. Das finde ich extrem cool und beeindruckend und spannend, wie du das geschafft hast, weil ich nicht weiß, wie das geht, ehrlich gesagt. Ich persönlich habe das nie geschafft. Also ne, wir mit Hooked haben jetzt nie dieses kontinuierliche Wachstum gehabt, sondern wir haben das Glück gehabt, eine große, für uns zumindest ein großes Grundpublikum mitnehmen zu können, das dann mal am Anfang gewachsen ist und dann so stetig blieb im Kern. Und ich kann gleich nochmal auf die Minuszahlen eingehen, warum es trotzdem stetig bleiben ist. Und damit sind wir happy, auch wenn wir natürlich gerne größer wäre, oder nicht größer ist das Falsche, aber wenn wir einfach noch weitere Erfolge, wenn es einfach um Zahlen geht, darauf aufbauen würden, ich glaube, das ist immer der Fall, finde ich es sehr wichtig im Kopf zu behalten, dass wir in so einem Ranking gerade auf 3 sind. Und auch wenn wir auf der 4 sind oder auf der 5 wären, gibt es dort nur eine Handvoll Leute, die mehr SupporterInnen haben, ob es jetzt 3 oder 4 oder 5 oder 2 Kanäle und Seiten sind, ist egal. Man also immer noch in einer der einzigartig privilegiertesten Situationen ist der Welt. Mhm. Und ich gucke dann halt auf weniger auf die 5, 6, 7, 8 Leute, die mehr Erfolg haben, die so ein bisschen, ja, ich interpretiere das für mich so ein bisschen als, die sind halt die Britney Spears, um mal eine ganz aktuelle Referenz zu machen. Das sind halt die Popstars dieser Szene. Da mich damit jetzt immer zu vergleichen, bringt mir nicht so wenig. Ich kann auf all die Leute, ich kann ja wertschätzen, dass wie viel mehr Zahlen wir haben als so viel andere Leute noch, ob das jetzt verdient ist oder nicht, was mir da immer noch ein sehr gutes Gefühl bei gibt, ohne dass ich das Gefühl habe, wir brauchen jetzt inhärent ein riesiges Wachstum jedes Jahr, auch wenn es trotzdem schön wäre. Das war so viel auf einmal, aber ich hoffe, irgendwo war da ein Punkt drin, den irgendjemand wertschätzen kann.
Ja. Ja, doch, also erstmal möchte ich danken für die lieben Worte. Ich habe ganz beschämt auf meinen Rubik's Cube geguckt und das ist ein komischer Satz, aber das ist gerade hier passiert. Ich habe mir einen gekauft, ich werde ihn mein Leben lang nicht lösen, kann ich jetzt schon sagen. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Das nur am Rande, danke dafür. Ich nehme aber direkt, um davon direkt abzulenken, eine Frage in den Mund und zwar folgende. Du hast jetzt schon durchblicken lassen, okay, auf diese Zahlen guckst du nicht. Gleichzeitig haben wir vor ein paar Minuten gehört, dass du ähnlich wie ich, wenn du Ideen hast, also davon überzeugt bist, das ist schon ziemlich gut, was ich mir da einfallen lassen. In meiner Erfahrung, jetzt kann ich ja nur von mir sprechen, aber zieht das dann auch mit sich, wenn man so diese Überzeugung hat, dass die eigene Arbeit schon auch zumindest eine gute ist, dass man auch wünscht, dass die anerkannt wird. Und jetzt frage ich mich, wenn du nicht diese Zahlen anguckst, welche sind denn so die Richtlinien, wo du dann festmachst, okay, die Ideen, die ich hatte, die waren ja wirklich genial.
Also erstmal, wenn ich das Video danach gut finde, das ist so abgedroschen, aber es ist wirklich so, ja. Dann ist es, bin ich da erstmal sehr happy mit. Aber was ich so für mich gelernt habe die letzten Jahre nach Covid, weil ich auch wieder mehr auf Events und so etwas gegangen bin, weil ich in den letzten Jahren deutlich mehr auch Kontakte und Kontakt suche zu der Entwickler- und Publisher-Szene in Deutschland und generell einfach versuche, ein bisschen mehr mit Leuten dazu quatschen, was auch mit einer ADS-Medikamentsmedizin zu tun hat, die ich seit letztem Jahr nehme, weshalb das wesentlich besser möglich ist für mich und ich da eine deutlich bessere Zeit mit habe. Und was ich da für mich gelernt habe, ist sehr, dass die, wenn ich erfahre von Leuten, die ich toll finde, sowieso schon, oder von die ich auch kennenlerne, vielleicht vorher nicht kannte und wo ich dann denke, ach, der macht ja tolle Sachen und das ist eine Mai und ne, da sehe ich irgendwo, dass ich mich damit identifiziere und dass ich die Person toll finde. Wenn diese Person mir sagt, hey, übrigens, ich höre euren Podcast oder was jetzt wirklich super für mich überraschend häufig passiert, wenn ich auf Events bin, gerade mit vielen Indie-EntwicklerInnen, wie häufig ist, ich höre, hey, übrigens, ich höre oder gucke Hooked und vorher Giga, seit ich jugendlich oder manchmal sogar ein Kind war, bin damit so aufgewachsen und jetzt bin ich halt selber in der Industrie und voll cool mit dir zu reden. Während ich da stehe und denke, oh, voll cool mit dieser Person zu reden, die macht hier diesen Kram, den ich nicht machen kann, super inspirierend und toll. Und dann sowas zu hören, wenn da irgendwie ein Video referenziert wird, was jetzt was Konkretes ist, was selten passiert, aber einfach, wenn da eine Wertschätzung mitgeteilt wird, das gibt mir mehr als 10.000, 100.000 oder 1 Million Klicks es tun. Weil ich auch weiß, gerade im YouTube-Bereich, wenn man Videos macht, sobald du 10.000 Klicks hast, ist die Kommentarsektion auch eine, in der mit der du dich nicht mehr identifizierst. Ja. Sobald ich unsere Bubble ja verlasse von unserer Kern-Community, merke ich und merkt, glaube ich, jeder, oha, hier verändert sich sehr, wie in den Kommentaren geredet wird, hier verändert sich die Reaktion auf das Video, hier kommen diese Sachen nicht mehr gut an und diese Sachen nicht mehr gut an und das stört mich nicht aktiv, das ist fein, ne? Warum sollen die Leute auch jetzt familiar mit mir sein, dass sie alle meine Referenzen verstehen oder meinen Humor verstehen, das ist schon komplett okay, aber es ist der Grund dahinter, warum eine Person, die ich toll finde, mit der ich vibe, mit der ich ein Gespräch führe, wenn die mir sagt, das ist cool, mir halt wirklich deutlich mehr gibt als eine Zahl auf YouTube, die ja bedeutungslos ist, weil sie auch nicht in finanzielle Vorteile umzumünzen ist. Du kannst ein Video haben, das 500.000 Klicks hat und dein nächstes Video hat 2.000 und es sorgt für original null Veränderung in deinen Finanzen, außer dieses einmalige, was aber bei YouTube-Klicks auch nicht wirklich relevant ist.
Ja, für mich ist übrigens immer am Rande nur, da muss ich gerade schmunzeln dran denken, immer so ein überraschender Moment der Anerkennung und der Wertschätzung, den ich immer ganz doll genieße und aber auch immer sehr geplättet davon bin. Am Ende der Gamescom, und zwar jetzt schon zum dritten Mal war das, moderiere ich immer für Heise so eine kleine, so ein Bühnenprogramm. Die ganze Woche durch sind da so jeden Tag so Interviews, wo ich so Leute aus der Branche einlade, Entwicklerinnen, Entwickler vor allem, und aber nicht nur, und mit ihnen über ihre Arbeit spreche. Es ist alles so im Rahmen von Möglichkeiten für Berufseinstiege. Das heißt, da können Leute hinkommen, sich diese Gespräche anhören und sich fragen, alles klar, ist Game Artist etwas, was für mich wäre. Und dann gibt's in diesem Wochenprogramm, da sind so jeden Tag 3-4 Interviews, die ich dann mache, immer diesen einen Slot am Sonntag um 16.15 Uhr etwa, wo du niemanden mehr wirklich auf die Bühne bekommst, entweder weil alle einfach völlig am Arsch sind nach der Gamescom-Woche oder die sind gar nicht mehr da, weil die schon abgereist sind. Und so ist es dann gewesen, dass ich jedes Jahr als diesen letzten Punkt einfach mache, okay, ich setze mich einfach alleine auf die Bühne und erzähle von meiner Arbeit. Und dann ist das so ein Programmpunkt, den kann ich auch dann früher beenden, wenn niemand da ist. Danach ist das Programm eh vorbei, dann kann ich in den Zug und nach Hause. Und jedes Jahr ist da immer richtig was los. Und dann stellt sie heraus, da sind Hörerinnen und Hörer. Und dann denke ich mir, holy shit, es ist Gamescom Sonntag, 16.15 Uhr und ihr kommt hier an und hört euch von, ihr könntet jetzt nochmal Spiele spielen da oder was. Mhm. Und ihr hört mir jetzt zu, vielleicht sogar Anekdoten, die ihr im Podcast schon 1000 Mal gehört habt. Jedes Jahr bin ich aufs Neue überrascht und das nur am Rande. Es führt auch zu keiner Frage oder so. Aber das ist immer toll. Ja, ist einfach schön.
Das ist tatsächlich auch etwas, weil ich ja gerade nur über Industrieleute gesprochen habe. Wir machen ja seit 2 Jahren auf Organisation von Manu erneut von Insert 9 hin und auch da dieses Jahr war das zu 99,99% komplett von ihm gehandelt, ein Community-Treffen. Ich glaube, also warst du dieses Jahr auch dabei?
Ich war dieses Jahr dabei und letztes Jahr war ich auch dabei.
Ja. Auch dabei, beide Jahre, jawohl. Wo halt wir mit Hooked sind, Inside Moin ist dabei, Ink Ribbon Radio ist dabei, du bist dabei, da kommen dann auch noch, da waren wir beim ersten Jahr ganz positiv überrascht, wer da so alles dann vorbeikam, von denen, wo ich auch gar nicht von wusste. Und das ist seit 2016, 17 das erste Mal gewesen, dass ich in der Form auch so Community-Treffen was gemacht habe, wo dann auch wirklich eine ordentliche Anzahl an Leute vorbeikam, die auch, wo wirklich, wirklich viele dann dieses Jahr erneut kamen. Und das ist was ganz Tolles, weil man, und das damit kannst du dich, glaube ich, auch sehr identifizieren, weil man ja eine Zuhörer- und Zuschauerschaft hat, die aus Leuten besteht, mit denen man sich oftmals auch gerne unterhält, die irgendwo in einem ähnlichen Gebiet existieren wie man selbst. Und das heißt jetzt nicht, dass ich jede Person sofort bester Freund oder beste Freundin wird, aber es soll heißen, es ist jetzt nicht das, was ich bei Giga Games kennengelernt habe, dass irgendein, weiß ich nicht, 13-jähriger Junge mich anspricht, mit dem ich jetzt vielleicht auf so einer persönlichen Ebene nicht ganz auf der gleichen Wellenlänge existiere und wo ich jetzt nicht in einer Kölner Bar mich dann hinsetzen würde und so, und was macht das Leben? Und das ist halt eine tolle Erfahrung, wo ich dann auch aus so einem Gespräch mehr ziehe, als erneut aus irgendwelchen anonymisierten Zahlen.
Ja.
Vorausgesetzt natürlich, das ist nicht direkt mit finanziellen Vorteilen verbunden, weil das will ich natürlich auch ganz klar sagen. Wenn jetzt Zahlen dazu führen, dass ich im Monat 2000 Euro mehr netto verdiene, dann hört sich das anders an, was ich hier sage. Dann müsste ich dann gucken mal, wo ich den Rotstift ansetze bei der Community, wen ich dafür entfernen müsste.
Ja, apropos Zahlen, da können wir direkt nochmal kurz drauf abbiegen, weil es ist ja auch so, und das ist ja ein Unterschied zu OKCOOL zum Beispiel, dass bei euch die Crowdfunding-Einnahmen ja eigentlich in Anführungszeichen nur ein Geldpool von mehreren sind. Ihr seid ja natürlich, YouTube ist ja klar, aber auch super aktiv, seit einiger Zeit jetzt noch mehr als vorher auf Twitch mit Livestream und so ein Kram. Und dann gibt's ja auch noch Partnerschaften, von denen du schon erzählt hast, bezahlte Werbepartnerschaften. Soweit du darfst und kannst und magst, kannst du das mal gewichten? Also wie so diese anderen Pools einkommenstechnisch in einem Verhältnis stehen zu den Crowdfunding-Zahlen?
Ich kann es versuchen.
Also
aber
ganz grob
es
auch
war
so.
Es war nicht gelogen, dass ich wirklich nicht viel Ahnung davon habe, beziehungsweise dass ich da nicht viel Zeit mit verbringe. Ich kann aber auf jeden Fall sagen, dass Steady und Patreon war die längste Zeit zwar nicht offiziell der das einzige Standbein, aber effektiv das einzige Standbein, weil so Sachen wie Twitch, weil so Sachen wie YouTube einfach wirklich nicht so viel Geld hinterlassen. Bei Twitch ist es mittlerweile relevanter, seit die von Amazon aufgekauft wurden und du die ganzen Abos halt darüber auch kriegen kannst, für die den Leuten selbst nichts kostet, weil du ja was abonnieren kannst, wenn du einfach eine Prime ein Prime-Abo hast, dann kannst du als Teil dieses Prime-Abos eine Subscription bei einem Channel dalassen und der Channel bekommt dafür halt ein bisschen Geld, ohne dass du mehr bezahlen musst als Zuschauerin. Zumindest war es vor Jahren mal so. Vielleicht hat sich das auch wieder geändert, aber ich glaube nicht. Und deswegen kommt da dann ein bisschen was bei rum. Aber also YouTube ist völlig vernachlässigbar und bei den Partnerschaften ist es so, das ist halt etwas, was immer mal so in meinem Hinterkopf war, dass man das gerne mal machen würde und dass damit auch gerne relevantes Geld gemacht werden sollte, einfach weil Patreon und Steady bei uns erneut extrem gut ist und extrem viel ist, gemessen daran, wie viel sehr, sehr, sehr viele andere Leute verdienen. Aber wenn du zwei Leute Vollzeit beschäftigst, wenn du ein Studio und ein Büro in Berlin hast und halt zwei komplette Gehälter davon bezahlen musst, mit allen Steuern, die bei Selbstständigen so anstehen und den Mietkosten, dann ist das jetzt auch nicht also es ist jetzt nicht unbedingt das Geld, dass du so als Normalverdiener verdienen würdest, wenn du halt einen Ausbildungsjob vielleicht sogar mit vorherigen Bachelor oder sowas machen würdest. So sage ich es einfach mal. Und da ist es dann so, dass dass eine Partnerschaft das halt in eine etwas, also in eine Richtung drücken kann, wo man halt sagt, okay, das kann ich guten Gewissens hauptberuflich machen, ohne dass ich mir jetzt wirklich mal nebenbei noch irgendwas suchen muss. Ne? Dass ich jetzt irgendwo einen Tag in der Woche oder einen Tag oder zwei Tage im Monat oder was auch immer irgendwo noch andere Texte schreibe oder Gastauftritte mache oder sonst irgendetwas. Das ist jetzt wirklich möglich konkret, weil wir seit dreieinhalb Jahren oder drei, ich weiß es gar nicht genau. Jedenfalls, als das losging, waren wir ganz früh, waren wir einer der Partner von Holy, dem Drink, den jeder mittlerweile kennt, weil die eine Zeit lang überall waren, mittlerweile wieder ein bisschen weniger. Und das ist die erste Werbepartnerschaft, die wir in den 12 Jahren Hooked hatten, die tatsächlich was gebracht hat. Mhm. Die tatsächlich bei der Community gut ankam, die tatsächlich auch finanziell wirklich im Verhältnis mit dem, was wir sonst verdienen, einen relevanten Teil dann dazu gebracht hat. Und das ist so das, ja, das, ich würde sagen, das ist so das erste Mal, dass es wirklich ein weiteres Standbein dann gab. Und ansonsten war es tatsächlich immer Patreon und Steady. Und ist es auch heute noch. Also das will ich jetzt sagen. Ich will jetzt nicht damit sagen, dadurch ist das jetzt weniger relevant geworden oder sonst. Dadurch ist es jetzt so ein bisschen so eine optionale Good-to-have-Sache. Nein, Patreon und Steady ist immer noch das Entscheidende, das darüber entscheidet, kann man Hooked machen. Aber wir haben jetzt etwas Zweites, was das noch ergänzen kann, sage ich mal. Und ja, bei den ganzen anderen Sachen, wie zum Beispiel YouTube und Twitch, wenn man das so zusammenrechnet, dann ist es so ein netter Bonus noch dabei, so ein cooler Bonus, der jetzt aber nicht super relevant ist für die große Ausrichtung.
Ist das auch der Grund, um das nochmal abzuschließen, warum du vorhin bei den Minus, bei der Minuszahl gesagt hast, ich erkläre auch nochmal, warum das gar nicht so ein Minus wirklich ist?
Also der Grund da ist, weil da habe ich tatsächlich, diese Liste habe ich gesehen und dachte so, wo ist hooked, oh. Weil erneut, ich gucke nicht so auf die Zahl und dann, wenn du ganz unten platziert bist mit einer von ganz wenigen, die ein rotes Minus davor steht, dann denkst du dir so, das ist jetzt ja ein tolles Geschenk fürs neue Jahr. Danke, Stay Forever. Also habe ich dann mal kurz in auch die Sachen ausgecheckt und vielleicht ist es einfach dann wieder nach Weihnachten dann auch mehr geworden. Ja. Also das sind ja, soweit ich das verstanden habe, einfach die Anzahl der einzelnen SupporterInnen über halt diese beiden Crowdfunding-Kampagnen. Die Beträge sind da ja nicht mitgezählt, sondern einfach die Anzahl der SupporterInnen. Das heißt, ich habe dann einfach bei uns gesehen, die Zahl ist schon sehr viel weniger im Minus, gerade als ich nachgeguckt habe. Und B, finanziell hat sich da nichts verändert. Ja, okay. Das heißt, es hat sich da in irgendeiner Art und Weise ausgeglichen. Und es ist so das ganz normale Hoch und Runter. Also bei Hooked ist es in der Regel so, dass wir kontinuierlich so leicht nach unten gehen, weil einfach mehr Leute abspringen, als dazukommen. Und dann gibt's irgendeinen Release oder irgendetwas, was für einen kleinen Sprung nach oben sorgt. Und dann geht's wieder so nach unten ein bisschen, sodass man im Endeffekt bei einer Stabilität im Endeffekt ankommt, die vielleicht tendenziell eher ein bisschen weniger wird, aber jetzt nicht so, dass wir halt panisch irgendwelche Meetings machen müssen, um zu sagen, Hilfe, Hilfe, was machen wir bloß?
Ganz faszinierend.
Das meinte ich damit.
Du hast auch vor 5 Jahren schon, um das letzte Zitat aus diesem ersten Gespräch herauszuholen, auch schon gesagt, wirklich faszinierend, vor 5 Jahren schon, mehr oder weniger wörtliches Zitat, wir haben die Obergrenze des Erfolgs erreicht, die mit unserer Arbeit möglich ist. Und das ist echt spannend, ja.
Ja, also tatsächlich, also ich glaube, das würde ich heute nicht mehr so sagen, weil ich, also oder beziehungsweise man muss es spezifischer machen, es ist wirklich ganz spezifisch die Art und Weise, wie wir es machen, weil wir halt gar nicht viel Zeit damit verbringen zu überlegen, wie wachsen wir jetzt mehr, ne? Welche Kooperationen mit anderen Leuten würden helfen, welche Zahlen analysieren wir jetzt und so. Das ist nicht so, dass wir das gar nicht machen, aber immer wenn wir es machen, also bisher ist daraus noch nicht etwas entwachsen, was dann eine immense Wirkung hatte. Bis auf die Änderung von wir machen alles kostenlos zu, wir machen Patreon und Steady-exklusive Sachen auch. Ne? Das war irgendwie 2017 oder so. Das war halt der große Sprung, der ermöglicht hat, okay, das können wir weiter hauptberuflich machen. Aber ansonsten machen wir das immer mal wieder und gucken dann, hey, wir können mal das probieren so und probieren das. Und dann ist das im Endeffekt das Fazit so, ja, war jetzt nicht schlechter, aber hat auch nicht wirklich viel mehr gebracht.
Ja.
Das heißt, es ist wirklich ganz konkret für die Art und Weise, wie wir auf sie auch machen, wir beide spezifisch, wenn man ja so zu jemanden wie dir guckt, und ich meine, du machst ja, klar, eine deiner Kernsachen ist ja auch der Start so die Interviews, aber du bist ja überall aufgestellt mittlerweile und du machst ne, Kritiken, Reviews und du bist ja bei allem mit dabei, immer in deiner eigenen Interpretation, aber trotzdem ist es ja ein vollumfängliches Spielemagazin, ja sogar ein digitales Printmagazin, was du einfach, ja, hat man die Zeit, ja, macht man ja.
Ja, klar.
Lässt gar nicht alle anderen Leute schlecht aussehen in der Industrie. Da sieht man ja, dass das geht, dass man da wachsen kann. Deswegen sollte ich das, glaube ich, hätte ich das ein bisschen spezifischer sagen müssen, auf uns jetzt spezifisch.
Ich würde mir jetzt wünschen, so zum Abschied unseres Gesprächs nochmal ein kleiner Blick hinter eure Kulissen. Ich meine, ihr macht das ja ohnehin regelmäßig, aber auch in der Anmoderation, als ich euer Angebot nochmal vorgestellt habe, für alle, die euch vielleicht nicht so auf dem Schirm haben, habe ich davon auch schon erzählt. Ihr habt ja erst kürzlich in so einer Art Feedback-Podcast ja auch schon so ein bisschen erzählt, ne? Woran habt ihr gearbeitet, woran arbeitet ihr jetzt aktuell? Nichtsdestotrotz, ich wäre so neugierig, nochmal zu erfahren, jetzt auch bei dir persönlich mal, was liegt denn jetzt so auf dem Hooked-Schreibtisch für die nächsten Monate? Gibt's da so Dinge, also von Kleinigkeiten über konkrete Videos bis hin zu, ich weiß es nicht, Formaten oder sonstigen Events-Vorhaben, keine Ahnung, wo du sagst, okay, richtig euphorisch, ist alles noch ohne Garantie natürlich im Fall des Falles, aber ich will davon schon erzählen.
Also ich kann was spezifisch sagen, was wir einfach konkret vorhaben. Ich weiß nicht, wann diese Folge rauskommt. Ich sage einfach das Datum. Ich bin am 19. In Berlin wieder, vielleicht auch für 2 Tage oder sowas, weil wir da unsere Spiele des Jahres Videos machen, wo du ja auch schon mit dabei warst, mit wechselnden Gästen. Und da lassen wir die Community voten und die nimmt immer sehr eifrig teil. Und dann sprechen wir über die Top 20 Liste, ist glaube ich. Und dafür fahre ich dann halt nach Berlin, weil ich mich da auch dann mit einem Gast treffe und wir gemeinsam aufnehmen. Ich arbeite bereits seit 10 Jahren, über 10 Jahren, mehr oder weniger, an einem Metal Gear Solid 5 Video. Das
Wahnsinn.
Ist ein das ist ein Running Gag bei uns, weil als Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain rauskam, hat Tom ein Video veröffentlicht, welches sich auf eine Gameplay-Kritik konzentriert hat. Und wir haben gesagt, Robin kommt dann parallel dazu mit einer Kritik, die sich auf die Story konzentriert. Oder was? Nee, es war umgekehrt, glaube ich. Es ist so lange her.
10 Jahre.
Es war umgekehrt. Entschuldigung, ich bin mir recht sicher, dass es umgekehrt war. Jedenfalls ist das nie passiert. Also Toms Video ist natürlich gekommen, weil man sich auf Tom verlassen kann. Und der ist auch wirklich verlässlich. Also Tom hat eine Story-Kritik gemacht. Ich sollte eine Gameplay-Kritik machen. Und dann wurde vor 10 Jahren Toms Story-Kritik veröffentlicht. Und weiter kam nie etwas. Weil dieses Video mich wirklich in den Wahnsinn getrieben hat, weil ich Metal Gear Solid 5 ist eines der besten Spiele aller Zeiten, meiner Meinung nach. Ich bin aber auch gigantischer Fan der Reihe und habe da so viel drüber zu sagen und es hat auch so viele Probleme und es ist so eine Antithese zum Rest der Metal Gear Solid Reihe, die ich genauso sehr liebe, aber dann aus völlig anderen Gründen. Dieses Video hat mich überfordert. ich habe bereits erwähnt mit dem ADS, das war hat da dann nie ebenfalls nicht geholfen, an einem an Texten zu arbeiten. Jeder Text ist eine Herausforderung und dieser Text war eine Herausforderung, die mich wirklich dann überfordert hat, was dazu führte, dass ich, weiß ich nicht, 4, 5 Skripte neu angefangen habe, auch wirklich teilweise viel geschrieben habe und dann hab schleifen lassen, so dass sie wieder verworfen werden mussten. Ich habe mittlerweile, ich glaube, 1,3 Terabyte an Footage gespeichert. Holy shit. Ich habe 45 Seiten Notizen mittlerweile digitalisiert. Und mit der ADS-Diagnose und den Medikamenten entstand dann bei mir das konkrete Vorhaben, okay, jetzt mache ich dieses Video. Ja. Und dieses Vorhaben entstand zum 10-jährigen Geburtstag 2024, wo wir angekündigt haben, 2025 zum 10. Geburtstag des Releases von Metal Gear Solid 5 kommt endlich das Video. Das Video ist natürlich nicht gekommen. Das Video ist noch nicht da, weil dann es einen Umzug gab, weil es wirklich viele Sachen gab, die dazu führten, dass ich nicht in den Schreibflow kam, den ich brauche. Ich brauche immer ein paar Tage, um reinzukommen. Und so, wenn ich dann unterbreche für eine Woche oder für 3 Tage, dann bin ich wieder so raus, dass ich wieder mehrere Tage Zeit intensiver Arbeit brauche, um irgendwas schreiben zu können, was ich gut finde. Und wenn dann immer wieder eine Unterbrechung irgendwas kommt, kommst du einfach nicht voran. Das heißt, ich war da auch wieder sehr frustriert, bin jetzt aber an einem Punkt, wo ich richtig happy bin und wo ich daran kontinuierlich schreibe und wo ich gesagt habe, hey, das kommt einfach später jetzt, aber nicht, weil ich denke, ich weiß nicht, was ich machen soll, sondern aus so einer positiven Perspektive von, ich schreibe da gerade gut dran, ich will das nicht früher raushauen, als ich ready bin, nur weil ich euch was angekündigt habe, sorry dafür, es kommt irgendwann, ich arbeite daran. Das heißt, das ist so, dass irgendwann kommt das. Und dann gibt's halt noch die großen Sachen, die man immer so vorhat, wo ich mal schauen muss, ob das was wird. Ne? Dieses ganze Ding von, ich habe erkannt, dass ich kein introvertierter Mensch bin, sondern ein ziemlich extrovertierter Mensch bin durch die Medikamente und durch die vielen Erkenntnisse, die durch diese Diagnose kamen. Das heißt, ich habe viel mehr Freude an der Konversation mit Menschen, auch mit vielen Menschen und am auf Events gehen und viel beschäftigt sein und Termine machen. Das heißt, da würde ich sehr, sehr gerne eine Konsequenz draus ziehen, dass halt auch ein bisschen mehr halt Zusammenarbeiten, Interviewsachen, Reportagen dadurch entstehen können. Aber das ist halt eine Idee, die jetzt nicht konkret auf an irgendwas gebunden ist. Auch Toll. Wenn da, also es gibt Aufnahmen, die jetzt auch 1,5 Jahre alt sind, wo wir diverse Besuche gemacht haben und auch externe Aufnahmen, die nie zu einem Video wurden, die ich da gerne umsetzen will. Aber ja, das ist so eine allgemeine Sache. So, da haben wir so 3 Sachen. Ganz Toll. Konkret, was bald kommt, was irgendwann kommt und eine Idee, die vielleicht nie kommt.
Toll, also das Metal Gear Video, das wird wirklich ein Event dann. Jetzt mit dieser Vorgeschichte, ich habe davon auch schon in dem Feedback-Podcast natürlich erhöht, da hast du auch schon davon erzählt, bei Hook drüben. Ich bin ganz begeistert und interessiert, was daraus dann wird. Also der Druck ist natürlich immens jetzt, aber damit kannst du umgehen.
Damit kann ich völlig umgehen. Ich weiß, dass das dieser Erwartung absolut nicht gerecht wird, weil der einzige Weg, wie ich bei dem Video dann auch zu einem Punkt kam, wo ich dann zum Schreiben kann, war halt zu sagen, ich mach da jetzt einfach eine Kritik zu.
Ja.
Ich mache jetzt nicht die Sketche und ich habe jetzt nicht vor, dass ich da irgendwas weil das war das Problem. Ich wollte immer, es wurde so viel zu dem Spiel gesagt, was kann ich jetzt dazu sagen? Und dann war ich auf der Suche nach diesem großen Selling Point. Ja, was ist die Erkenntnis? Was ist das eine Ding, was ich nur hier kriege? Was sind die Mega-Gags, die da drin sind? Und einfach zu sagen, nee, weißt du was, ich schreibe jetzt einfach, was ich zu dem Spiel denke. Und ich mache das gut und ich mache das mit dem Talent, das ich dafür habe. Und ich glaube, ich kann das ganz gut, eine Kritik zu dem Spiel schreiben. Deswegen, das wird eine klassische, für uns klassische Videospielkritik, die lang wird und die ausführlich wird, aber die wird jetzt nicht die Welt verändern und das ist fein, weil ansonsten wird dieses Video nie erscheinen.
Toll. Ich freue mich da ganz doll drauf. Es wird ein besonderer Tag. Ich werde sehen, ich habe Metal Gear Solid 5, glaube ich, nur 2 Stunden gespielt und dann ist mir das alles zu Kopf gestiegen. Ich fand nicht rein, aber nichtsdestotrotz, das Video werde ich mir ansehen. Ich freue mich da sehr drauf. Cool. Irgendwann, wenn es dann erscheint, Robin. Und apropos Vorfreude, ich freue mich jetzt schon auf spätestens Okay Cool trifft wieder Robin Schweiger in 5 Jahren, wenn wir die 10 quasi voll haben. Was werden wir dann wohl erzählen? Holy shit.
Ich würde mich freuen, wenn du bis dahin die Folgen irgendwie auf 3 Stunden dann verlängert hättest, weil ich bin gerade also regelrecht entgeistert, dass über eine Stunde die Aufnahme schon läuft. Ich habe das Gefühl, aber das habe ich kontinuierlich seit dieser Medikamenten, habe ich das Gefühl, dass meine Monologe mit jeder Woche länger werden und ich mich immer mehr dafür entschuldige. Deswegen versuche ich das jetzt aktiv nicht zu tun.
Ja.
Ich werde jetzt aktiv nicht sagen, Entschuldigung für das Monologisieren, weil ich das mache ich, glaube ich, in jedem Gespräch und ich fühle es auch, dass ich es jetzt machen sollte, aber ich widerstehe jetzt mal
diesem Reiz. Möchte ich direkt unhöflich in die Parade fallen und sagen, ist nicht notwendig, denn, soweit ich das mit meinen Ohren sagen kann, es war hochinteressant. Wirklich, ich habe gerne gelauscht, es verging wie im Fluge, was immer was Schönes ist. Ich fand es richtig toll. Also wirklich, ohne Witz, vielen Dank für die Offenheit, fürs Erzählen, für die Einblicke. Ich fand das beruflich wie privat spannend und auch für die lieben Worte. Ich gehe hier glücklich raus, Robin.
Ich habe Holz gehackt am Wochenende, Dom. Damit will ich vielleicht festmachen, was sich alles so verändert hat. Ich wäre nicht ein Typ gewesen, der Holz gehackt hätte oder sonstige handwerkliche Sachen im Haus, Boden verlegen oder sowas versucht hätte. Aber ich habe einen Garten und ich habe Holz gehackt in der Garage. Das ist ganz toll. Kann ich allen empfehlen, in eurem Leben an einem Punkt anzukommen, wo ihr Holz hacken könnt. Zumindest wenn das als Idee bei euch drin ist, dass euch das Spaß macht. Da kann ich sagen, das ist toll. Ich habe Hornhaut an den Fingern. Wie so ein Mensch, der echt arbeitet. Weißt du? Das habe ich seit Jahren nicht gehabt, das ist verrückt.
Unsterbliche Abschiedsworte aus dieser Folge, die nehmen wir mit und spiegeln das dann in 5 Jahren wieder und gucken, welche handwerklichen Tätigkeiten dazugekommen sind. Toll! Du, ich sag Dankeschön, wie gesagt, wir hören uns, bald wieder zu einer anderen Gelegenheit, das wird die Menschen draußen überraschen.
Ach, Gott sei Dank.
Verraten wir noch nicht, bleibt ein Geheimnis, wird aber großartig. Bis dahin, ne? Tschüss.
Bis dahin. Vielen, vielen Dank für die interessanten Fragen. Vielen, vielen Dank, Dom, für dieses wirklich tolle Magazin, das du hier machst. Ich weiß, du guckst beschämt auf deinen Rubikcube, wenn du Komplimente bekommst, aber das ist die allgemeine Meinung, fürchte ich. Also immer, ich erwähne regelmäßig im Gespräch mit den Leuten, ist irgendwann das Thema auch Dom Schott, weil das verbinden. Ja, man sucht ja nach Gemeinsamkeit mit Leuten, die man vorher noch nicht gekannt hat. Und meistens hast du mit den Leuten irgendwann mal gesprochen oder interagiert. Und dann kann ich halt sagen, ja, den kenne ich auch. Der ist toll, oder? Der ist toll. Und dann, ja, der ist toll. Der ist so groß, oder? Ja, denkt man gar nicht. Der wird gar nicht so, aber der ist so groß. Aber so lieb. Ach, so toll. Und hat man direkt so ein Ding, wo man sich so eine Connection hat. Ja. Und das ist eine ganz tolle Eigenschaft von dir, dass man dich, deinen Namen und deine Person unglaublich gut ausnutzen kann, sich mit Leuten zu verstehen.
Ich schwitze intensiv an Stellen, wo es nicht notwendig wäre. Nochmal, danke. Wir hören uns. Tschüss.
Tschüss.
So, Freunde. Das war mein Gespräch mit Robin Schweiger von Hooked. Ich hab's sehr genossen. Ich hoffe, ihr auch. Und ich hoffe, ihr denkt euch jetzt, Moment mal, zuallererst werden wir das Angebot von Hooked auschecken, alles klar, viel Spaß. Danach hoffe ich, dass ihr euch denkt, okay, das war richtig toll hier bei Orke Cool, ich möchte auch ein kleines Steady-Abonnement abschließen, um die Arbeit von Dom plus Team zu unterstützen. Jawohl, herzlich willkommen. Auch dazu gibt's einen Link in der Folgenbeschreibung. Und dann denkt ihr euch vielleicht, oh Moment mal, für dieses Steady-Abonnement, ein 5er im Monat, bekomme ich nicht nur ein gutes Gefühl, diese Arbeit zu unterstützen und auch weitere tolle neue Arbeiten zu ermöglichen. Nein, ich bekomme jetzt außerdem auch noch dienstags, mittwochs und freitags extra Podcasts reingespült. Ich drehe durch. Genau so ist es. Mein Team und ich bemühen uns darum, ganz fantastische, tolle, moderne spieljournalistische Angebote für euch zu schaffen. Jede Woche, jeden Tag, jede Stunde, fast jede Minute. Und ihr da draußen könnt euch dieses Angebot schnappen und freischalten, wenn ihr eben zum Supporter werdet. Und wie gesagt, ihr unterstützt unsere Arbeit, ihr unterstützt mich in meinem Vorhaben, auch weiterhin all meinen Teammitgliedern tolle Honorare zahlen zu können. Und ansonsten stärkt ihr unabhängigen Spieljournalismus in Deutschland. All das ist nicht verkehrt, würde ich sagen. Überlegt es euch mal. So, und nun habt eine gute Zeit. Wir hören uns morgen früh um 5 Uhr, aber die Folge ist auch noch länger online als das natürlich, bei OKMÜD, eurem neuen Wochenstart in die Woche. Wenn ihr nicht wisst, was das ist, dann guckt einfach in den Gratis-Feed in ein paar Stunden. Dann geht's ab und los. Ich freue mich drauf. Und damit gute Nacht.